Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zu mittlerweile 235. Folge unseres MLS-Podcasts. Wobei MLS ist heute ein bisschen auch ein Thema, aber es gibt ein paar mehr Themen, nur die MLS. Wie immer mit dabei, Vincent.
Hallo.
Und die liebe Anne.
Hallo.
Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Es gibt ja momentan ein großes Turnier, wo man sich immer noch drum streitet, ob denn nun mehr Zuschauer das Spiel live im Stadion verfolgen oder vor dem heimischen TV. Was glaubt ihr bei der Club-WM? Wo finden sich mehr Zuschauer? Im Stadion oder zu Hause?
Beim Public Viewing auf dem Hauptplatz.
Ja gut, also da sind auch vermutlich 3 Leute anwesend. Davon sind 2 Türsteher und ein Kameramann. Aber...
Und der Bratwurstverkäufer.
Oh, der Bratwurstverkäufer natürlich, dann sind es schon 4. Aber sonst ist da wirklich nichts los. Zumindest in Europa. Ich weiß natürlich nicht, wie die Südamerikaner oder auch Australier oder die Kollegen aus Asien das Turnier verfolgen. Jedenfalls für europäische Verhältnisse ist das ein Wettbewerb, wo du dir denkst, gut, er existiert halt, aber mehr auch nicht. So sah es auch für meine Sounders aus. Hatten aber auch eine Todesgruppe mit PSG, Atletico Madrid und aus Brasilien Botafogo.
Alles billige Ausreden.
Alle 3 Spiele haben wir verloren. Heißt, wir konnten uns direkt nach Gruppen aus verabschieden. Bisschen Preisgeld einzacken. Fördert die Liquidität des Unternehmens, des Franchises, ist schön, ist gut, vielleicht einen oder anderen Transfer dadurch tätigen und nun vollen Fokus auf die MLS legen. LAFC? Ich habe echt keine Ahnung, wie weit die kamen. Da müsste ich mir auf die Sprünge helfen, sind die vielleicht drüben zu näher?
Nee, die sind raus.
Okay. Ja gut, hätte mich auch gewundert.
Mit
war ja das, immer diese Nachahmer, das ist unglaublich. War ja das letzte Team, was sich qualifiziert hat. Das stand ja bis zum Beginn oder 2 Wochen vor Beginn der Club-WM noch nicht mal fest, dass die dabei sind, aber alle 3 Spiele verloren. War zu erwarten. Das Lieblingskind der MLS, beziehungsweise so das Ziehkind oder ja, das Kind, wo halt immer alles bekommt. Klassisches Einzelkind Inter Miami kam eine Runde weiter. Hatten ja unter anderem aus Portugal Porto in der Gruppe. Sind dann als Gruppen X da weitergekommen. Ich habe es, wie gesagt, nicht verfolgt. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Um dann gegen PSG, dem Ex-Verein von Lionel Messi, mit 14-0 eingeschult zu werden. Habt ihr das Spiel gesehen?
Nee.
Habt ihr...
Natürlich, das war das, wo ich den ganzen Monat drauf gewartet habe.
Ja, also Barcelona war ja nicht dabei, deswegen hätte es dieses Duell nicht geben können von Inter Miami gegen Barcelona, aber gegen PSG. Mich freut es ein bisschen, dass Inter Miami 4-0 eingeschult wird und die Sounders nur 2-0 verlieren. Ich meine, letzten Endes können wir uns beide nichts davon kaufen. Habt ihr noch was zur Club-WM?
Eine Kleinigkeit muss ich noch sagen. Ich finde weiterhin interessant, wie die Berichterstattung in deutschen Medien stattfindet. Besonders auffällig dabei ist RAN, die ja sowieso seit Ewigkeiten jetzt in den sozialen Netzwerken nur damit auffallen, dass sie mit Clickbait arbeiten und die Artikel, wenn es denn überhaupt Artikel sind, oftmals gar keinen Inhalt haben. In dem Fall jetzt hat eine Person von RAN oder RAN zugehörig einen Kommentar zu dieser Club-WM verfasst Und das Sharepic, was sie in den sozialen Netzwerken dazu geteilt haben, war Kommentar. Club-WM macht deutlich, der Fußball gehört nicht in die USA. Und an der Stelle muss ich dann mal sagen, gewagt dran, sehr gewagt. Also in dem Kommentar steht übrigens dieser Satz auch gar nicht. Da wird natürlich, werden da die wenigen Zuschauer kritisiert, es werden ein paar Situationen beschrieben. Unter anderem wird sich auch so ein bisschen darüber aufgeregt, dass es halt diese Meilengrenze bei Gewitter in den USA gibt. Heißt also, wenn es innerhalb von einer gewissen Meilengrenze ein Gewitter gibt, dann müssen Spiele in offenen Stadien halt unterbrochen werden oder muss gewartet werden, bis das Gewitter aus dieser Meilengrenze raus ist. Hat in den USA aber gute Gründe, weil es da schon Unfälle gab und man deswegen lieber auf Nummer sicher geht. Aber die Punkte, die so in dem Artikel genannt werden, die kann ich in irgendeiner Art und Weise auch nachvollziehen oder kann ich sagen, ja, okay, ich respektiere die Meinung. Aber muss man denn wirklich mit so einem Sharepic da um die Ecke kommen, was völlig absurd ist? Also selbst wenn das Spiel beispielsweise oder wenn das Turnier jetzt in europäischen Städten gewesen wäre, ich glaube, wir hatten beim letzten Mal auch schon darüber diskutiert, dann kann es auch sein, dass da nicht, also klar, da wären mehr Zuschauer gekommen, einfach weil die Distanzen ja auch viel, viel kleiner sind. Aber auch da wären wahrscheinlich die Stadien bei den meisten Spielen nicht unbedingt ausverkauft, sondern würden dann, wenn man ansieht, dass die Spiele teilweise um 12 Uhr mittags bei brütender Hitze sind, auch nur vielleicht 2/3 oder so gefüllt. Von daher, vielleicht sollten sich alle mal ein bisschen entspannen und nicht immer alles komplett verurteilen oder komplett oder nur eine Komplettlösung sehen, nach dem Motto, Fußball gehört nicht in die USA oder in den USA interessiert sich niemand für Fußball. Nee, da hängen noch so viele Faktoren dran. Ich bin mir ziemlich sicher, bei der WM im nächsten Jahr werden die Stadien erheblich besser aussehen. Da kommen dann natürlich auch noch mehr internationale Fans. Die haben jetzt gefehlt. Und dass die Bevölkerung natürlich um 12 Uhr auch arbeiten geht, ist halt auch selbstverständlich. Also alle mal entspannen, ein bisschen zurücklehnen und dann aufs nächste Jahr warten und sich freuen.
Ja. Ich meine, man darf halt nicht vergessen, wenn jetzt zum Beispiel die Club-WM in Deutschland wäre und so Vereine wie der BVB tatsächlich gegen einen Verein, wo ich nicht mal weiß, wo die herkommen, namens Mamelodi spielen. Natürlich wird um 12 Uhr auch ein Westfalenstadion ausverkauft sein, weil es gibt halt Menschen, die arbeiten, es gibt halt Menschen, die eher weniger was für die Wirtschaft tun, wie zum Beispiel Dortmund da, und dann wird natürlich das Stadion voll sein, aber wie du sagst, so ein Artikel mit von RAN ist unnötig. Einfach nur Flaming und billiges Clickfarming. Vincent, ich habe dich gerade unterbrochen.
Das ist ja auch, die Arbeitsbedingungen in den USA sind ja auch nochmal andere. Die haben ja viel, viel weniger Urlaub. Hier kannst du den Urlaub dann für die Spiele deines Lieblingsteams nochmal gut einreichen. Das hast du mit den, was haben die USA? Ich glaube zum Teil irgendwie 12 Tage oder so. Schwierig. Aber Vincent, du wolltest.
Ich wollte, ich weiß es nicht mehr, was ich wollte.
Ja, ich verstehe absolut, was du sagst. Kann ich komplett nachvollziehen. Sehe ich auch so.
Was wollte ich sagen?
3, 2, 1, Pech gehabt. Anne, hast du noch was zu Club-WM?
Ich muss sagen, ehrlich gesagt, würde ich sogar ein durchaus positives Fazit für die MLS-Teams ziehen. Also die haben sich jetzt nicht blamiert. Sie sind, abgesehen von Miami, die noch die machbarere Gruppe hatten, haben sie sich durchaus ganz gut präsentiert. Also gerade die Sounders mit ihrer Todesgruppe. Von daher müssen die sich nicht schämen, können damit mit einer geübten Brust, sagen wir es mal so, jetzt nach draußen gehen und den Rest der Saison weiterspielen.
Eben, das ist doch ein nettes Fazit, das rahme ich mir auch ein.
Aber man muss auch einfach ehrlich sein. Ich finde, im Gegensatz zu vor allem auch südamerikanischen, den brasilianischen Teams, fehlt es halt dann doch noch ein bisschen an Qualität und taktischen Verständnis. Also man hat schon gemerkt, dass zu europäischen Teams ist natürlich, dass die da einfach noch ein bisschen weiter sind. Aber auch eben gewisse andere Teams aus dem Ausland, ich klammer jetzt mal die eingekauften Teams aus Saudi-Arabien aus, oder das eine Team, was dabei war, hat man doch ein bisschen gemerkt, da fehlt es dann doch noch ein bisschen, wenn man da den Vergleich ziehen möchte. Vor allem, weil ja jetzt auch ja immer wieder mal im Raum steht, dass man ja zum Beispiel die Champions League in Nord-, Mittel- und Südamerika zusammenlegen möchte, was ja an sich eine gute Sache wäre, einfach weil es da nochmal den Austausch und das Kräftemessen gegen Teams eben von mexikanischen und amerikanischen Teams gegenüber eben argentinischen und brasilianischen Teams gäbe und da vielleicht dann auch eben die Qualität auch mehr verschmilzt und stärker einfließt. Aber ja, wie Anne schon sagt, im Großen und Ganzen, man hat sich nicht großmäßig blamiert, war ein solides Abschneiden, es war eigentlich auch ein erwartbares Abschneiden. Ja.
Du hast so abrupt dein Satz beendet, kommt da noch was?
Nö, ja, ich habe ja gesagt, das war mein Ende.
Okay.
Sein Satz war, wie die Teilnahme der MLS-Teams an der Club-WM. Abrupt beendet.
Aktuell sind dann noch die Achtelfinalspiele, am Wochenende sind dann Viertelfinale, irgendwann kommt dann Halbfinale und am 13.07. übrigens 11 Jahre nach dem Finale der WM 2014 um 21 Uhr. Aber wenn wir von der Club-WM nichts mehr haben, dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit, trinken kurz Wasser, weil es ist echt heiß draußen. Und Wasser trinken ist wichtig und richtig. Heißt, wenn ihr unsere Folge hört, gerade im Auto sitzt oder irgendwo anders unterwegs seid, nehmt einen Schluck Wasser und hydriert euch. Wir sind gleich wieder für euch da. Auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Fußballgott und ein verlorener Sohn. Ein Genie am Ball und ein Getriebener im Leben. Diego Maradona. Mehr als ein Spieler. Er war Hoffnungsträger, Heiliger, Sünder, Ikone und Gefangener seiner selbst. Hier der Junge aus den Slums von Buenos Aires, der barfuß mit Orangen jonglieren konnte. Dort der Mann, der sich von der Welt vergöttern ließ, bis er an dieser Rolle schließlich zerbrach. Diego Maradona, der Mythos, der sich selbst auffraß. Die neue Folge der 100 Fußballlegenden, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
So, ich hoffe, ihr habt einen Schluck Wasser oder auch eine andere Flüssigkeit konsumiert und euch hydriert. Bei den über 30 Grad ist es nämlich, wie gesagt, wichtig und richtig viel zu trinken. Was auch richtig und wichtig ist oder war, es ging nach einer kurzen Pause weiter. Am vergangenen Donnerstag fanden nämlich ein paar Spiele statt. Meine Sounders waren nicht mit von der Partie. Natürlich der Club-WM geschuldet. Aber Vincent, aber Anne, eure Teams waren dabei. Wollt ihr mir Bericht erstatten? Komm, Vincent. Du hattest so viele Rückschläge, so viele Negativschlagzeilen mit deinem Team. Berichte uns. Aus deiner Sicht.
Also, ich muss sagen, 2 Spiele, 4 Punkte, ich bin happy. Am Donnerstag gewann man 2-1 gegen Charlotte. Die Tore fielen in der 90. plus 3. und 90. plus 6. Minute, aber die Tore fielen. Und dann jetzt am Sonntag gab es dann noch ein 1-1 gegen Salt Lake. Ja, noch kurz zum Charlotte-Spiel. Da ist, ja, wie gesagt, man hat spät zugeschlagen. Vom Spiel selber war relativ ausgeglichen tatsächlich, was ich so mitbekommen habe. Ja, man hat halt dann bloß eben die Siegessicherheit von Charlotte in der Nachspielzeit ausgenutzt und dann eben zweimal zugeschlagen und den Sieg geholt. Und da im Parallelspiel die pinken Hunde aus St. Louis auch noch verkackt haben, ist es umso schöner. Und dann in der 2. Woche haben die pinken Hunde wieder verkackt und wir haben 1-1 gespielt. Es kann nicht besser laufen. Ich bin happy. Auch wenn, wobei, ja doch. Ich gönne Russell das Tor. Er, wie gesagt, er ist es gewohnt, in dem Stadion Tore zu schießen. Deswegen in seinem Alter kann man es nicht verübeln. Auch wenn es mal fürs andere Team ist. Aber es war ein schönes Wiedersehen mit Russell. Agada ist ja auch da gewesen. Bei Kansas war ja Brody da, der ja von Salt Lake kommt. Also, ja. Wie hat es Kansas auf Social Media geschrieben? Familientreffen.
Und man muss positiv anerkennen, Russell hat nicht gejubelt. der wusste warum.
Ja, das auf alle Fälle. Und bei Salt Lake hat der Deutsche Noel Kaliskan von Anfang an gespielt und glaub sogar durchgespielt. Also ja, er durfte auch mal wieder ran. Kommt nicht so oft vor, aber in dem Spiel war es so. Ja, bei Kansas hat, nee, da hat kein Deutscher gespielt. Dafür eine Innenverteidiger, einmal Jansen Müller vom NBA-Draft, genau. MLS-Draft, der ja auch irgendwie Stammspieler ist seit der Saison. Der wird wirklich Spiel zu Spiel immer besser. Gefällt mir echt gut. Und neben ihm hat der 17-jährige Ian James in der IV gespielt. Also ein groß und ganzes sehr unerfahrener IV. Dazu eben Kyrie Sheldon als Rechtsverteidiger, der eigentlich Stürmer ist. Ganz wild. Und ich sehe, Tim Leibold hat gespielt. Ja,
ja,
okay,
und Eric Tomei hat ja auch gespielt. Der
hat
ja sogar
getroffen. Ach stimmt, der hat auch gespielt. Ja, wieso vergesse ich, dass die Deutsche sind? Das ist die Hitze. Wirklich, in meiner Dachgeschosswohnung ist viel zu warm. Aber ja, ich bin happy.
Anne, bist du auch happy?
Naja, die Red Bulls sind in ihrer Unentschieden-Phase. Da sind sie jedes Jahr, bin ich jetzt nicht ganz so happy drüber, aber besser als die Niederlage. Was ich ganz unterhaltsam finde, wenn man jetzt nicht den Donnerstag betrachtet, aber das Wochenende, haben von unseren allen drei Teams jedes Team eine rote Karte kassiert. Gut, bei euren Teams war es jeweils gelb-rot. Bei Sporting sogar jemand, der erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und es dann geschafft hat, noch gelb-rot zu kassieren. Und bei den Red Bulls war es ein Flitzer, der sofort nach Abpfiff des Spiels wie ein Wilder auf das Spielfeld rannte, wie ein klassischer Flitzer halt, und wütend mit dem Schiedsrichter diskutierte. Es war Sandro Schwarzer, der ja, dafür dann rot gesehen hat. Er war ein wenig nicht so amused über die Leistung des Schiedsrichters, über den Zeitpunkt, zu dem er abpfiff, und regte sich ein wenig darüber auf.
Gut, der Abpfiff war auch bodenlos im, ja, im Konter drin. Aber gut, wenn wir dann nach dem Spiel so auf den Schiri zu, dann muss man halt auch mit einer
Karte
rechnen.
Aber ich glaube, das war ihm auch egal. Also im Interview danach wirkt er jetzt nicht so, als wenn er sich jetzt über die rote Karte ärgert. Das war es ihm wert, hatte ich so den Eindruck.
Ja, kann man schon mal machen. Hat er freies Wochenende nächste Woche.
Was mir aber auffällt, der sieht ja ein bisschen verlottert aus irgendwie. Also so langsam habe ich den Eindruck, New York tut ihn nicht ganz so gut.
Diese typischen Trainer-Memes, Trainer, bevor sie da anheuern, Trainer, nachdem sie da angeheuert haben.
Ja, ist halt wirklich so. Vor allem auch in diesem weißen T-Shirt und er so unrasiert und irgendwie nicht mit so richtiger Frisur, rennt er da auf dieses Spielfeld wie ein Flitzer. Also es könnte auch irgendwie, keine Ahnung, ein Typ sein, der dir noch schnell eine Rose verkaufen will oder sowas. Vielleicht macht er das am Wochenende dann auch. Ja, er hat ja jetzt Zeit.
Ja, mal schauen. Zu der Gelb-Rot doch von Jacob Davis bei uns. Der hat einen schönen 10-Minuten-Takt eingehalten. In der 59. ist er reingekommen, in der 70. hat er die Gelb gesehen, in der 81. dann schön Gelb-Rot. Also der Mann hat einen Plan.
Ja, nicht zu lange spielen, aber trotzdem die Provision fürs Spielen kassieren. Als erst in der Kabine sein, um Pizza zu kriegen. Man muss nur wissen, wie.
Mhm. Absolut.
Ansonsten, es gab noch ein paar Partien, die aufgefallen sind. Ich würde mit einer anfangen, die ganz besonders aufgefallen ist, weil es dann mal wieder jemanden gibt, der Mitglied des Clubs wurde. Nämlich Mitglied des Clubs eine gewisse Toreführung aus der Hand zu geben. In dem Fall war es eine 3-Tore-Führung. Und da war bis dato nur Minnesota drin. Die Rapids sind jetzt an diesem Wochenende dort ebenfalls Mitglied geworden. Sie hatten auswärts gegen die Refs mit 3-0 geführt bis zur 55. Minute oder ja, ab der 55. Minute. Aber dann dachten sie sich, das ist uns jetzt hier irgendwie zu langweilig. Deswegen 3 Minuten später ein Eigentor, dann noch einen Elfmeter und ganz zum Schluss ist es dann auch Uruti, der, ich glaube, in der 98. oder 96. Minute, da dann noch den Ausgleich macht. Und ja, dann ging es wild ab im Stadion.
Das war definitiv ein Spiel, wo es heiß herging. Also es ist immer genial, wenn du zurücklegst, aber wenn du zurückkommst, ist es einfach ein geiles Gefühl, wenn du dich dann mit dem Schlusspfiff oder kurz vor Schluss Berlin 0-3 spielst. Wobei das Spiel ja nicht das hitzigste Spiel an dem Spieltag war, muss man ja dazu sagen. Da gab es wenn nicht sogar zwei Spiele, wo auch interessant waren. Zu denen komme ich aber gleich. Okay, da Vincent nichts sagen will.
Möchtest du auf Dallas gegen San Diego gehen?
Zum einen ja, und zum anderen gab es da noch ein anderes Spiel, ebenfalls am Donnerstag, aber wir machen natürlich jetzt erstmal das Spiel zwischen Dallas und San Jose, wo es zwei rote Karten gibt. Die eine kann ich verstehen, die andere weiß nicht. Also vielleicht ein bisschen zu. Die kann man geben, aber ich bin kein Freund von so einer roten Karte. Wenn du halt mal ein bisschen deinen Körper rausstreckst, dein Gegenspieler lässt sich fallen. Ja, ich habe halt immer so das Gefühl.
Meinst du die, die dann, ich glaube, es war ein Elfmeter oder so,
nein,
dazu geführt hat?
Nein, das war eine klare rote Karte, letzter Mal Notbremse. Aber ich meine, die andere, wo Kreik, was dein Körper rausstreckt. Ich weiß nicht, ob das Arango.
Nee, der kommt von hinten und grätscht ihm da in die Beine. Also,
ach, das war für das Foul.
Finde ich völlig legitim.
Ich dachte für den Körperstoß.
Für den Körperstoß, glaube ich, hat er gelb gesehen. Und dann ein paar Minuten später oder kurz da. Nee, am Anfang, relativ früh in der Partie, glaube ich, hatte er gelb gesehen. Und dann im Laufe des Spiels irgendwann kommt er halt nochmal von hinten mit so einer dummen Grätsche. Der wusste auch selbst sofort, was los ist und hat gar nicht viel gesagt. Also. Die fand ich völlig legitim. Beide. Also beide roten Karten. Oder war es eine gelb-rote Karte oder rot? Nee, es war straight red.
Nein, es war straight red. Also ich verstehe es nicht. Kreik geht gegen Espinosa, steigt sein Körper raus. Wirklich. Und ich habe so das Gefühl, also, du willst die rote Karte als Gegenspieler natürlich. Du merkst es, aber das ist halt einfach nicht die feine englische Art, sag ich mal. Der stellt seinen Körper rein und Arango fällt. Ey, ich sag's mal, wie es ist. Wenn er sich tätowieren lässt, macht er das unter Vollnarkose vor lauter Schmerzen oder was ist da los? Weil es ist keine rote Karte. Also, ich habe mir die Szene auch gerade nochmal angeschaut. Der stellt nur seinen Körper rein, sagt hier so und so sieht's aus. Er wurde dafür oder davor ein bisschen gefoult, mehr oder weniger. Dafür hat auch wahrscheinlich Arango gelb gesehen. Da ist ja leider die MLS nicht so transparent, was die Kommunikation angeht. Für was es jetzt genau eine Karte gibt, beziehungsweise die Highlights geben es nicht immer her. Aber das, was ich gesehen habe, das ist keine rote Karte. Also, zweite, ja, ganz klar, Notbremse, letzter Mann. Aber das erste, er stellt seinen Körper rein. Also, gib beiden gelb und gutes.
Warte, ich will mir die Szene nebenbei auch nochmal ansehen.
Zum Spielverlauf vielleicht, während alles sich die Szenen anschaut. San Jose hatte 4-2 gewonnen. Arango, Martinez, Leroux und Kai haben getroffen für die Gäste. Für Dallas hat Musa und Moore getroffen.
Die rote Karte bekommt er ja. Also es gibt ja davor dieses Foul.
Aber das ist ja nicht.
Aber er rennt daraufhin zu seinem Gegner und hat da schon irgendwie Dinge vor, also
er stellt seinen Körper rein. Also man muss auch mal wirklich die Szene sehen, wie sie war. Er stellt seinen Körper rein und wenn du halt wirklich klar, Rudelbildungen, das will der Verband und so gar nicht mehr sehen und das gehört auch getadelt mittlerweile. Gebe ich dir recht, aber wie gesagt, da reicht gelb aus, weil das hast du gefühlt einmal pro Woche in irgendeinem Spiel. Und für sowas.
Kann es sein, dass er das eventuell auch wegen Begrifflichkeiten bekommen hat, dass er da Dinge gesagt hat? Weil, also, die sind ja alle sehr nah beieinander, daraufhin fällt sein Gegenspieler um. Man sieht nicht genau, was er da macht, aber es scheint schon durchaus ein interessantes Wortgefecht zu geben. Und der Schiedsrichter steht direkt daneben. Und erst wird er weggedrückt oder nach hinten gedrückt Und der Schiedsrichter läuft ihm dann erst hinterher. Da müsste man dann gucken, was die MLS später dazu schreibt.
Sie schreiben halt aktuell Violent Conduct. Also ich kann damit halt, ich interpretiere es halt als natürlich Unsportlichkeit oder Tätlichkeit. Ich kann es halt nicht einschätzen. Also wir halten euch jetzt raus auf alle Fälle auf dem Laufenden. Wenn es für eine Beleidigung war, gehe ich mit Akkord. Wenn es nicht für eine Beleidigung war, sondern nur für den Rempler, dann ist es lächerlich. Hast du noch was zu dem Spiel?
Nee, aber Dallas hat ja davor...
Dallas hat
danach in dem Spiel, am Wochenende hatten sie gegen San Diego gespielt. Also die hatten jetzt irgendwie keine gute Woche, weil auch da hatten sie verloren und in der Partie gegen San Diego haben sie 2-3 verloren nach einem Treffer in der, ich glaube auch 98. Minute oder so, also weit, weit in der Nachspielzeit. Und da war besonders interessant, dass es 3 Abseitstore gab, 2 davon von Dallas. Die, also alle 3 Tore waren tatsächlich auch Abseitstore, das ist okay.
Das ist halt das, wenn in der Nachspielzeit San Diego und Angels schickt. Es tut mir leid, das Wortspiel war zu gut. Auch wenn man die anders ausspricht, ich weiß. San Diego ist aber ein gutes Stichwort. Haben ja am Wochenende 3-2 gegen Dallas, wie du gesagt hast, gewonnen. Unter der Woche stand das wirkliche Spitzenspiel an. Damit meine ich nicht Miami gegen LA Galaxy, wo es um, keine Ahnung, irgendwas geht, sondern Vancouver gegen San Diego.
Das hat doch gar nicht stattgefunden.
Ich weiß, das war jetzt ein dummes Beispiel. Vancouver gegen San Diego. Das Spiel, worauf sich eigentlich jeder MLS-Fan hätte freuen müssen, weil in meinen Augen die 2 vom stärksten Teams, nenne ich sie jetzt mal, aus der Western Conference gegeneinander. In Vancouver gab nur ein Problem. Es gibt nebenbei ein kleines Turnierchen, damit man mir natürlich nicht die Club-WM, sondern etwas Goldiges, den Gold Cup, wo ein paar Spieler abgestellt sind. Das hat zur Folge, dass die Leistungsträger, die wir von Vancouver kennen, natürlich mit der Nationalmannschaft unterwegs sind. Bei San Diego hingegen sind ein paar Leistungsträger europäisch, deswegen sind sie nicht beim Gold Cup dabei. Was heißt es also? Vancouver hat es schwieriger und Vancouver hat verloren. Gut, man muss dazugeben, es gab einen Spieler, der irgendwie ein bisschen übertreiben musste und nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern 4 Tore schießen muss. Leider war es nicht Brian White, den ich ja als MVP-Kandidat auf meinem Zettel habe. Sondern es war, wie heißt er? Iloski. Von
Iloski.
San Diego. Habt ihr das Spiel gesehen?
Naja, Brian White konnte die Tore nicht machen, weil der ist ja mit der Nationalmannschaft unterwegs.
Das ist halt immer das gleiche
Problem bei der MLS und das nervt so sehr, weil das eigentlich die Saison in eine so blöde Richtung verschiebt, beziehungsweise solche Nachteile für Teams hat, die irgendwie gerade formstarke Spieler haben. Weil also bei Vancouver spielen fehlen die 3 entscheidenden Leistungsträger, darunter eben auch Brian White. Und dann kommt da so ein starkes Team. Ich nehme es dir nicht mehr übel, dass die
Wer
verloren
fehlt
haben.
Denn noch,
warum macht man da nicht eine längere Länderspielpause? Also das ist doch dann albern.
Wer fehlt denn neben Wright und Bärhalter eigentlich noch bei Vancouver?
Mit G beginnend. Mein Namensgedächtnis ist schwierig.
G, weil ich schaue gerade den Kader an, aber ich finde da keinen anderen.
Kressel, nein, Spaß.
Ja, genau. Der war übrigens beim Gold Cup. Gut, mit seiner Tochter, sie haben sich das Spiel angesehen, aber er war da.
Weil bei San Diego hat er noch De La Torre gespielt bei USA, der hat denen auch gefehlt. Also die hatten eigentlich auch einen Stammspieler weniger, aber bei Whitecaps waren es, also ich finde jetzt nur 2 Spieler.
Müssen wir nochmal genauer nachschauen. Ich habe es
Oder war der dritte ein Nicht-Amerikaner?
Ach so, Ryan Gold, der ja verletzt ist. Ist das, meine ich, glaube ich.
Also gut, der ist ja verletzt. Mit
der, also der soll wahrscheinlich dabei. Mitte Juli wieder zurückkommen.
War eigentlich kein Kanadier bei Vancouver abgestellt? Naja. Doch, Ali Ahmed. Dann waren es doch drei.
Ja, kannst du nichts machen. Das ist halt das Problem, was die MLS seit Jahren hat. Ich hoffe, da gibt es irgendwann eine Lösung, damit einfach die Teams keinen negativen Impact haben, wenn sie ihre Spieler abstellen. Und die Spieler auch keinen negativen Impact fürs Team haben, weil sie fehlen. Habt ihr noch was zu dem Spiel?
Nein.
Okay, dann wieder hier der Appell. Trinkt einen Schluck Wasser, bleibt hydriert und wir sind gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück aus unserem Päuschen hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben uns jetzt im ersten Take über die Club-WM unterhalten, im zweiten Take über die MLS, quasi so Silber. Und jetzt kommt die Goldmedaille oder auch besser bekannt als Gold Cup, der irgendwie an Vincent vorbeigerauscht ist wie so ein Düsenjet.
An dir doch auch gefühlt.
Bayerisch Nachthimmel.
Tu nicht so. An dir doch auch gefühlt. Tu doch nicht so.
Wie bitte? Das ist jetzt eine Lüge. Das ist
dreist,
wenn du sowas behauptest. Also, Gold Cup stand an. Für die, die nicht wissen, was die Gold Cup ist, das ist, ja, kann man es als EM Nordamerikas bezeichnen, Anne? Gab ein paar Überraschungen, paar weniger Überraschungen. Und momentan steht das Halbfinale an, das in ein paar Tagen stattfindet. Anne, ich glaube, du hast den Gold Cup tatsächlich am meisten verfolgt. Kannst du uns berichten?
Ich fange mal mit den USA an. Die haben unterschiedlich gut performt, fand ich. Also sie haben ihre Spiele zwar nicht alle gewonnen, zumindest die Spiele aus der Gruppenphase, die haben sie gewonnen. Sie hatten unter anderem gegen Trinidad und Tobago gespielt, da hatten sie mit 5:0 gewonnen, das war natürlich nochmal sehr stark. Und wenn man überlegt, dass sie gegen dieses Team durchaus auch schon mal verloren haben, hätte mich auch was anderes nicht gewundert. Dann 0:1 gegen Saudi-Arabien, Saudi-Arabien ist ja eingeladen vom Verband. Und letztendlich dann 2:1 gegen Haiti. Da fand ich, hat man schon so ein paar Schwächen gemerkt. Das war nicht ganz so rund, weil Haiti durchaus irgendwie auch ein Gegner ist, den man höher schlagen könnte. In der ersten K.O.-Runde hatten sie dann gegen Costa Rica gespielt. Und da war es nur ein 2:2. Interessant an der ganzen Geschichte war, dass die USA einen Elfmeter hatten, der... Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, er war gehalten worden. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Lagen zu dem Zeitpunkt 0:1 zurück. Gut, der Elfmeter ging nicht rein. Dann hatten sie 2 Tore gemacht. Einer davon durch Diego Luna, der sich in der Nationalmannschaft auch sehr, sehr gut entwickelt und wo man auch wirklich den Eindruck hat, der hat richtig Bock für die zu spielen. Und in der 71. Minute hatten sie dann aber nochmal den Ausgleich bekommen. Und danach gab es noch so einige Chancen, aber es hat nicht gereicht. Und es ging dann ins Elfmeterschießen. Interessant war vielleicht noch, Sebastian Berhalter, der Sohn von Greg Berhalter, spielte ja. Und sein Vater bzw. seine Familie war da, hat sich das Spiel angesehen. Und Sebastian Berhalter war leider einer derjenigen, die nicht getroffen haben. Genauso wie John Tolkien. Interessant vielleicht auch, Kiel ist zurzeit in den USA und die waren im Stall und haben sich das Spiel angesehen. Naja, trotzdem sind die USA weiter. Aufgrund eines einzigen Spielers, nämlich Matt Friese. Der hat sehr, sehr stark gehalten. Ich glaube, 3 Elfmeter oder so hatte er gehalten. Einer davon war auch wirklich schwach geschossen, aber trotzdem starke Partie von ihm auch. Und jetzt stoßen sie in der nächsten Runde dann auf Guatemala. Die hatten zuvor Kanada im Elfmeterschießen rausgekegelt. Was, ja, also sehr ärgerlich für Kanada war, weil die an sich ja auch eine bis dato ganz gute Vorrunde gespielt hatten und sich dann im Elfmeterschießen nach einem 1:1 aus der regulären Zeit Kanada auch noch mit einer roten Karte, beziehungsweise gelb-rot war es gewesen, in Unterzahl. Es ist ein machbarer Gegner, aber wie schon gesagt, die USA haben auch nicht komplett überzeugt. Auch so in den Spielen davor war das immer nicht ganz so überzeugend. Also in den Spielen vor dem Gold Cup. Klar, sie sind eines der Teams, die immer am häufigsten mit auch im Finale waren, die auch sehr viele Titel im Gold Cup gewonnen haben. Aber ich würde sie trotzdem nicht automatisch als Titelkandidaten jetzt mit bezeichnen, weil dafür ist die Leistung in meinen Augen auch noch nicht ganz ganz solide. Ansonsten, wer auch noch in der K.O.-Phase mit unterwegs ist, ist Mexiko, die sich bis dato auch ganz okay geschlagen hatten, also auch recht souverän durch die Vorrunde gekommen sind. Ein Unentschieden dazwischen, aber trotzdem hat es ausgereicht, um, ich glaube, sie wären auch Gruppenerster weiterzukommen. Haben dann in der K.O.-Phase gegen Saudi-Arabien gespielt, dort 2:0 gewonnen. Und sie treffen jetzt auf Honduras. Ja, und eventuell könnte das Finale dann mal wieder Mexiko-USA heißen. Dann wird es natürlich umso interessanter.
Yay.
Aber was mir übrigens auffällt, was man auch noch erwähnen sollte, das fällt jetzt seit einigen Monaten schon auf und wird auch ziemlich deutlich. Das US Men National Team hat ein Problem mit auch passend zur Club-WM. Sie haben ein Problem mit den Zuschauern. Sie kriegen das Stadion nicht voll. Es gab ja vor einigen Wochen schon dieses eine Spiel gegen, gegen die Türkei gewesen, ich weiß es nicht mehr, wo sie im Stadion von Atlanta gespielt hatten und quasi gar keiner da war. Das, also ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber da sind durchaus noch so einige Plätze frei. Die US-Frauen schaffen es irgendwie besser.
Ja, aber es hat einen Grund. Das hat ja seinen Grund, Anne. Du darfst nicht vergessen, es ist ja nebenbei Club-WM und du kannst ja nicht alle Zuschauer gleichzeitig irgendwie, oder klar, gleichzeitig finden die Spiele nicht statt, aber jetzt überleg mal, du versuchst die Club-WM zu füllen oder den Gold Cup zu füllen. Das geht ja beides. Das geht ja beides nicht. Ich meine, entweder das eine oder das andere.
Ich suche auch gerne Ausreden dafür, warum Dinge so sind, wie sie sind. Aber sie haben dieses Problem seit Wochen. Nicht erst seit die Club-WM läuft, sondern auch davor schon. Das Spiel gegen in Atlanta, das war vor der Club-WM. Da muss man irgendwie eine Lösung finden.
Aber die Leute haben halt davor das Geld gespart für die Club-WM, weil die Tickets so teuer waren, weißt du? Nein, also ich mache natürlich nur Spaß, du hast recht. Zuschauerzahlen bei dem US Men National Team sind halt irgendwie ein Problem. Beim US Women National Team sind es irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Erwartungshaltung bei den Frauen halt einfach so vorhanden ist, dass man gewinnt und dass bei den Männern ist mal so, dass man keinen Bock hat, hinzugehen, Geld zu zahlen, um zu verlieren. Kann natürlich
gut sein.
Ich glaube, vielleicht
auch der Frustrationsrahmen, den das US Men National Team verursacht, ist höher. Weil man zu oft erlebt, dass sie so gegen kleinere Teams so richtig blöd verlieren, weil man dann so ein bisschen den Eindruck bekommt, dass sie eben nicht mit dem ganzen Herzen dabei sind. Dass man irgendwie mal ein Spiel verliert, ja, das kann ja sein, aber bei ihnen ist es ziemlich oft so, dass sie dann so ganz merkwürdige Spiele verlieren, wie jetzt zum Beispiel gegen die Schweiz und auch gegen die Türkei. Also klar, beide Nationen können natürlich auch Fußball spielen, aber das waren schon wieder so Punkte, wo man dann auch vielleicht nachvollziehen kann, warum die Zuschauer da weniger Lust drauf haben. Die US-Frauen haben jetzt zuletzt in Freundschaftsspielen gegen Irland gespielt. Ich glaube, die eine Partie ging 4-0 aus, die andere 5-0. Da hat man schon deutlich mehr Begeisterung gesehen und da ist mehr Spirit drin. Bei den US-Männern gibt es aber auch gerade ein interessantes Gerücht. Habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Wenn dieses Gerücht stimmen sollte, dann... Ja, ich weiß noch nicht, wie ich es dann einschätzen soll. Der Head Coach vom US Men National Team steht in Verbindung, dass er während des Gold Cups jetzt möglicherweise mit einem englischen Club, was glaube ich, in Gesprächen stand für eine mögliche Trainerposition. Wie gesagt, es ist ein Gerücht, also ob das tatsächlich stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn das stimmen sollte, spricht es in meinen Augen nicht unbedingt für seinen Charakter oder für seine trainerliche Zugehörigkeit, zumal er ja beim US Men National Team ziemlich gut verdient. Und weiß nicht, ob man sich als Club dann auch so viel Freude macht, so einen Trainer zu holen.
Naja, bis jetzt ist es nur ein Gerücht. Mal gucken.
Genau. Mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Und wie sie beim Gold Cup abschneiden. Weil sie haben ja jetzt theoretisch noch zwei aufregende Spiele vor sich.
Mhm.
Und Finale ist dann am 7. Juli, glaube ich. Also jetzt schon bald.
Ja, aber jetzt überleg mal, wenn ihr Pochettino wärt und ihr kriegt ein Angebot aus England, nehmt ihr das an? Also mach mir nichts vor. Ich meine, Nationaltrainer ist ja schön und gut, aber wenn ihr halt wirklich nochmal in die Premier League kommt, da nochmal eine Chance bekommt für einen guten Verein oder meinetwegen auch die Championship.
Warum? Nehmt an.
Ich meine, der Kerl ist jetzt 53 Jahre alt, der hat schon starke Vereine trainiert, der hat gezeigt, was er kann. Einfach nochmal den Versuch wagen. Er hat jetzt ein Jahr, eineinhalb Jahre Nationalmannschaft trainiert. Vielleicht macht es aber einfach keinen Spaß. Vielleicht möchte der Woche für Woche an der Seitenlinie stehen und dort Action haben und nicht nur alle x Wochen. Kann natürlich auch sein. Vielleicht liegt sie nicht. Vielleicht möchte er einen festen Kader haben. Vielleicht möchte der, keine Ahnung, nebenbei auch ein Stück weit Manager oder Sportdirektor sein. Kann ja alles sein. Und wenn ihm das in England geboten wird, dann muss er halt seine Reise in Amerika aufgeben und das
Vor
Glück
der Punkt mit dem festen Kader könnte ich durchaus verstehen, weil die USA hat gefühlt zwei Kader. Zwei nicht feste Kader.
Aber gut, das ist seine Entscheidung. Er ist der Head Coach.
Ich weiß nicht, was für Vorgaben es vielleicht gibt beim US-Verband. Wie gesagt, das ist ja bei jedem Coach so gewesen mit diesen zwei Kader. Ich weiß nicht, ob da nicht von weiter oben einfach was kommt.
Mein Eindruck ist immer so ein bisschen, dass sie die europäischen Spieler schonen wollen, damit die nicht zu viele Spieler haben und man deswegen immer noch so einen zweiten Kader aufbaut, wo man sich dann gegebenenfalls für die größeren Turniere nochmal die besten Spieler rausziehen kann.
Es kann gut sein. Aber was ich sagen will, ich meine, wir sind uns ja einig, dass Pochettino ein sehr erfahrener Trainer ist. Der ist seit über 15 Jahren im Geschäft und auch ein guter Trainer. Klar, es gibt deutlich bessere Trainer. Machen wir uns nichts vor. Aber er ist von seiner Qualifikation her und von seiner Station her ist er wirklich, ich will nicht sagen überqualifiziert, aber er ist qualifiziert genug, um die USA zu trainieren. Jetzt dachte er sich nach Chelsea natürlich gut, ich gehe mal einen anderen Weg, Nationaltrainer. Er sucht das Glück woanders, aber hat es vermutlich nicht gefunden. Und er kennt England, er hat 6-7 Jahre lang in England trainiert, verschiedene Stationen, und dann geht er dahin. Also ich finde, wenn er wirklich irgendwo sein Glück finden möchte und nochmal die Chance bekommt, dann darf sie ihn halt keine Steine in den Weg legen.
Na gut, ein anderer Aspekt ist, Du hast da eine Nationalmannschaft vor dir, die Potenzial hat, sagen wir es mal so. Das hat sie zwar seit 10, 15 Jahren, aber sie hat Potenzial und viel entscheidender, im nächsten Jahr eine Heim-WM. Du hast also die Möglichkeit, da ein Team zu trainieren oder dir auf die Beine zu stellen, mit dem du eine Heim-WM machen kannst und mit dem du eventuell ganz besondere Momente schaffen kannst. Also wenn diese US-Nationalmannschaft da ein gutes Turnier spielt und vielleicht auch weiterkommt als üblich, dann hast du da plötzlich ein riesiges Land hinter dir stehen, was sehr erfolgsorientiert und erfolgsliebend ist und dann auch eine sehr, sehr gute Stimmung haben kann. Coach von einem Verein kannst du immer noch werden danach.
Na, das gibt, also wie gesagt, die Medaille hat zwei Seiten. Es gibt Gründe zu bleiben, es gibt Gründe zu gehen. Und letzten Endes weiß nur er selber, was er möchte. Und du meintest, es seien nur Gerüchte.
Genau, wir werden mal sehen, ob sich das irgendwann bestätigt oder ob man nie wieder was davon hört. Dann ist er entweder nicht der Coach geworden oder es stimmt halt nicht. Es kann ja auch sein, dass er einfach mit denen gesprochen hat, aber gar nicht für die Headcoach-Position, sondern nur für den Austausch oder so. Das ist ja genauso möglich. Man weiß es ja nicht. Vielleicht haben sie sich auch nur über die beste Pizza in den USA ausgetauscht.
Oder über die besten Tee.
Bestimmt, weil die Amerikaner für ihren wahnsinnig guten Tee bekannt sind.
Tea Party.
An dieser Stelle möchte ich ganz viel Liebe an Chicago Fire senden, die es wieder als weiteres Team gewagt haben, mich auf ihren Newsletter zu setzen, nur weil ich ein Ticket bei ihnen bestellt habe. Danke für den Spam.
Grüße gehen raus an Chicago Fire. Habt ihr noch was? Oder gehen wir schlafen? Nee, wunderbar. Also, sind wir dann doch noch fertig geworden heute. Ich meine, jetzt ist es kälter. Trotzdem, wenn ihr die Folge hört, wird es wahrscheinlich wieder 30 Grad haben. Heißt, wie immer, ein letztes Mal einen Schluck Wasser trinken. Dann habt ihr während der Folge hoffentlich eure 0,75 Liter getrunken, wenn nicht sogar mehr oder ein bisschen weniger. Gebt uns wie immer Feedback auf den gängigen Podcast-Plattformen. Tretet gerne uns am Discord bei, abonniert uns auf Social Media und teilt eure Meinung mit euch. Soll Pochettino bleiben? Soll er gehen? Labern wir hier nur Müll? Findet ihr die Club-WM absolut genial? Oder ist Inter Miami zu Unrecht ausgeschieden? Oder war Inter Miami eine Todesgruppe und die Sounders in der Belo-Gruppe? Lass uns das einfach alles wissen. Ey, wir freuen uns auf euer Feedback. Und wir freuen uns auch auf die nächste Folge hier bei uns vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, genießt das Wetter und bye-bye.
Ciao.
Tschüss, Slowakei.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.